Berlin im Blackout. 5 Tage lagen Teile der deutschen Hauptstadt im Dunkeln und in der Kälte. Nun wächst die Wut auf die Politik. Nach dem Erfolg des Alternativ-WF tobt der Mainstream. Besonders ein Interview in Prag treibt dem System die Zornesröte ins Gesicht. Und im Interview des Tages. Nach dem Bruch der Koalition in Brandenburg spricht der AfD-Fraktionsvorsitzende Christoph Berndt Klartext. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den ersten Nachrichten auf 1 im neuen Jahr 2026. Doch bevor wir gleich zum Blackout in Berlin kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom Mittwoch. In Deutschland droht eine weitere Einschränkung der Arbeit unabhängiger Medien. So bewerten Beobachter einen nun bekannt gewordenen Gesetzentwurf zur Transparenz politischer Werbung. Darin geht es um die, Zitat, Beeinflussung der Wahrnehmung von politischen Parteien durch Berichterstattung. Gemeint sind klassische Medien ebenso wie soziale Plattformen. Der Entwurf der Bundesregierung verleiht der Bundesnetzagentur weitreichende Befugnisse. Sie soll als Aufsichtsbehörde auftreten, mit quasi polizeilichen Vollmachten. So wären Hausdurchsuchungen möglich, bei angeblicher Gefahr im Verzug sogar ohne richterlichen Beschluss. Grundlage des Gesetzes ist eine Vorgabe der Europäischen Union. Der Bundestag muss der Regelung noch zustimmen. In Brüssel kommen heute die Landwirtschaftsminister der Europäischen Union zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die künftige gemeinsame Agrarpolitik, Fördergelder ab 2028 und das seit Jahren umstrittene Mercosur-Freihandelsabkommen. Die EU-Kommission drängt darauf, den Vertrag mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay noch im Januar abzuschließen. Wie aus Verhandlungskreisen zu hören ist, könnte nun Bewegung in die Sache kommen. Italien, bislang das Zünglein an der Waage, soll nach Zugeständnissen der Kommission seine Zustimmung signalisiert haben. Damit wäre die notwendige Mehrheit im EU-Rat erreicht. Eine Unterzeichnung am 12. Januar gilt als möglich. Ergebnisse des heutigen Treffens lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor. In der Landwirtschaft wächst unterdessen der Widerstand. Bereits im Dezember hatten tausende Bauern in Brüssel und Frankreich protestiert und eine Verschiebung der Mercosur-Unterzeichnung erzwungen. Nun kehren die Proteste nach Deutschland zurück. Am morgigen Donnerstag wollen Landwirte in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern Autobahnauffahrten blockieren. Weitere Aktionen sind in Sachsen und Bayern geplant. Die Bauern warnen vor unfairer Konkurrenz durch Billigimporte aus dem Ausland, bei gleichzeitig immer strengeren Auflagen in der EU. Auch die CO2-Bepreisung steht massiv in der Kritik. Ob die Proteste eine ähnliche Dynamik wie vor 2 Jahren entwickeln, ist laut Beobachtern noch offen. Auf 1 wird die Aktionen begleiten und vor Ort berichten. Aus Tschechien kommt unterdessen ein deutliches Signal in Richtung Ukraine. Die Regierung in Prag will die Lieferung von Munition offenbar stark reduzieren. Für entsprechende Ankäufe sollen keine Steuergelder mehr verwendet werden. Das erklärte Ministerpräsident Andrej Babiš. Zugleich stellte er klar, er werde unter keinen Umständen tschechische Soldaten in die Ukraine entsenden. An der Koordinierung von Munitionslieferungen durch andere Staaten will sich Tschechien allerdings weiterhin beteiligen. Lange galt ein offizielles Narrativ. Wer auch nur über einen Blackout, also einen großen Stromausfall, sprach, war ein Rechtsextremist oder Delegitimierer. Doch der Ton hat sich geändert. Inzwischen warnt sogar das Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit entsprechenden Grafiken. Der Grund: Stromausfälle nehmen zu, auch wenn sie bis jetzt nicht, wie von Kritikern befürchtet, direkt Folge der Energiewende sind. Seit Samstag war der Südwesten Berlins ohne Strom. Betroffen waren Villenviertel wie Wannsee und Nikolassee. Aber auch die Sozialbauten der Thermometersiedlung. Erst am heutigen Mittag gingen die meisten Haushalte provisorisch wieder ans Netz. Ursache für den längsten Stromausfall Berlins in Friedenszeiten war ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke. Blöcke. Die Verantwortung übernahm die als linksradikal geltende Terrororganisation Vulkangruppe. Mehr dazu in der morgigen Sendung. Besonders unverständlich, der Blackout dauerte 5 Tage. 5 lange Tage ohne Strom und ohne funktionierende Heizungen. Und 5 Tage, in denen die Berliner Landespolitik überfordert wirkte. Erst heute veröffentlichte die Innenverwaltung eine offizielle Warnmeldung. Für zusätzlichen Ärger sorgte die Evakuierung von Flüchtlingen in beheizte Unterkünfte. Die Anwohner dagegen sollten sich selbst Hotels suchen. Die Betroffenen sind stinksauer.
Also ich denke, die zuständigen Senatoren und auch der Bürgermeister hätten sich eher darum kümmern müssen, solche Schwachstellen besser zu sichern. Das war ja nicht das erste Mal.
Sollte Linksextremisten gewesen sein, die es verursacht haben. Was sagen Sie dazu, wenn man sowas hört?
Ja, aber unsere Politik ist ja links besetzt, ne? Linksradikal. Dazu stehen sie ja auch, ne? Hier unser Finanzminister Lars Klingbeil, der Wegener, ne? Das sind ja alle Linke.
Ja, also wir haben das gehört, dass sie hier um die Ecke die Busse, hier ist wohl ein Bus-Shuttle angekommen und hat die Flüchtlinge exklusiv abgeholt. Ich frage mich oder ich frage euch, liebe Leute, wer bezahlt euch? Politiker, wir sind das. Kann doch nicht sein, dass ihr hier, dass die Rundumversorgung bekommen, ja, abgeholt werden, First-Class-Service und wir stehen hier, guckt ihr meinen Hund an, dem ist auch schon arschkalt.
Vor 2 Tagen. Da fuhr die Polizei herum, aber wir hätten Schaltrichter haben müssen, um zu hören, was sie uns sagen wollten. Also wir, Schopenhauer, Kaiserstuhlstraße, haben nichts verstanden.
Tatsächlich wurde für die Flüchtlinge eigens eine Unterkunft im Norden Berlins geöffnet. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey empfahl den Anwohnern Hotels für 70 Euro pro Nacht, obwohl es deutlich günstigere Angebote gibt. Erst später bot die Stadt an, Kosten zu übernehmen, aber nur nach Antrag und mit Nachweisen. Dass Migranten bevorzugt behandelt würden, hält die SPD für richtig. Ihr Politiker Marco Preuß, er ist Vize-Fraktionsvorsitzender im Bezirk Neukölln, veröffentlichte dazu einen Tweet. Den Anwohnern, so schrieb er, drohe ja kein Verlust der Wohnung. Von der SPD kam keine Distanzierung. Dafür gab es einen Aufschrei der Empörung im Netz. Der Tweet wurde mittlerweile gelöscht. Berlins Politik und der Blackout. Eine Einschätzung von Martin Müller-Mertens.
Es ist schon schönes Winterwetter in Berlin, aber es ist auch kalt. Und das ist gefährlich für alle, die keine Heizung haben. Nein, ich spreche heute mal nicht von jenen, die sich keine Heizung leisten können, dank der Kosten der Energiewende, sondern von rund 100.000 Berlinern, die in den vergangenen 5 Tagen tatsächlich keine Heizung hatten, wegen Stromausfall. Wie viele von ihnen einsam in ihren Wohnungen erfroren sind, weil sie alt waren, behindert, krank, wir wissen es nicht. Der zuständige Bezirk Steglitz-Zehlendorf erklärte lapidar, um die Eulen sollen sich die Pflegedienste kümmern. Im Übrigen habe man keine Statistiken, wer wo wohnt. Anders ausgedrückt, im grün regierten Steglitz-Zehlendorf wird wieder alleine zu Hause gestorben. Wir kennen das von Corona. Den früheren Berliner Landesbranddirektor wundert das übrigens nicht. Er sagt, dem Bezirk war das Gendern schon immer wichtiger als der Schutz der Bürger. Und der Senat, die Landesregierung? Bürgermeister Kai Wegner, CDU, war weitgehend abgetaucht. Seine Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD, empfahl teure Hotels und erklärte es als Ausdruck des solidarischen Berlins, dass die Betroffenen nicht auch noch Übernachtungssteuer zahlen mussten. Ja, das ist wirklich großzügig, denn Geld muss rein, zum Beispiel für selbstverständliche Hotelübernachtungen für Flüchtlinge oder den aufgewärmten Flughafen Tegel, in den die Geflüchteten aus dem Blackout-Gebiet natürlich sofort gebracht wurden. Und die Einheimischen? Na, wenn sie frieren, können sie ja ein paar Stationen mit der S-Bahn fahren. Die ging tatsächlich relativ schnell wieder in Betrieb, ist aber, wie ich mich selbst gestern auf einer Fahrt nach Potsdam überzeugen konnte, auch gerne mal ungeheizt. Ja, Pech gehabt. Egal. Jetzt fließt der Strom ja wieder und Bürgermeister Wegner hatte sofort Zeit für einen Pressetermin. Und die Berliner können nachdenken bis Anfang September. Dann ist es gewöhnlich warm und dann wird ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.
Auf 1 hat früh darüber aufgeklärt, dass ein Blackout keine Verschwörungstheorie, sondern leider ein realistisches Szenario ist. Damit wir auch künftig Missstände aufdecken und Entwicklungen frühzeitig einordnen können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wenn Ihnen unsere Arbeit wichtig ist, helfen Sie mit einer Spende. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Österreich verzeichnet einen historischen Geburteneinbruch. Im Jahr 2024 kamen laut Statistik Austria nur 77.238 Kinder zur Welt. So wenige wie noch nie. Offiziell verweisen Politik und Mainstream-Medien auf wirtschaftliche Unsicherheit, steigende Wohnkosten, veränderte Lebensentwürfe und eine immer spätere Familiengründung. Familienministerin Claudia Plackholm spricht von einem gesamtwestlichen Phänomen, bei dem die Politik lediglich die Rahmenbedingungen beeinflussen könne. Für die Ex-Grünen-Vorsitzende Madeleine Petrovic greift diese Erklärung jedoch zu kurz. Sie fordert auch, die Corona-Politik in die Debatte einzubeziehen. Der massive Rückgang der Geburtenrate habe europaweit ab 2022 eingesetzt, rund 9 Monate nach Beginn der Covid-Impfkampagne. Petrovic kritisiert, dass ein möglicher Zusammenhang bis heute nicht unabhängig aufgearbeitet werde und sagt wörtlich: Die Kinder, die nicht geboren wurden, lassen sich nicht nachholen. Die Debatte über die Gründe und was passieren muss, um das zu ändern, sehr wohl. Bislang herrschte in den Redaktionsstuben der Mainstream-Medien weitgehend Stillschweigen über die zweite Ausgabe des Alternativ-WEF in Prag. Nun sorgt ein dort aufgezeichnetes Interview zwischen dem identitären Aktivisten Martin Sellner und dem FPÖ-EU-Abgeordneten Gerald Hauser für breites mediales Aufsehen. In den Schlagzeilen ist von Verbrüderung und Kuscheln mit Rechtsextremisten sowie von einem gefährlichen Dammbruch die Rede. Im Zentrum der Empörung stehen dabei weniger konkrete Aussagen als vielmehr der Umstand, dass miteinander gesprochen wurde. Davon lassen sich die beiden jedoch nicht einschüchtern. Gerald Hauser betont gegenüber auf 1 wörtlich: Wir dürfen uns das Wort nicht verbieten lassen, auch wenn es dem Mainstream nicht passt. Sellner ergänzt: Viele Linke sind noch nicht in der neuen Realität angekommen. Jeder redet mit jedem, wie er das möchte. So funktioniert Debatte und Demokratie. Der Fall zeigt, wie das AWEF als Vernetzungsplattform unterschiedlicher oppositioneller Akteure zunehmend Wirkung entfaltet und genau das offenbar die Alarmglocken des Systems schrillen lässt. In Österreich sorgt eine weitere umstrittene Förderung für heftigen Wirbel. Das SPÖ-geführte Sozialministerium sichert der Antidiskriminierungsstelle Steiermark knapp 500.000 Euro aus Bundesmitteln zu. Damit ist der Betrieb der umstrittenen Einrichtung bis 2027 gesichert. Hintergrund ist ein Sparkurs in der Steiermark. Die mittlerweile FPÖ-geführte Landesregierung hatte im Sommer 2025 alle Landesmittel für die Antidiskriminierungsstelle gestrichen. Daraufhin sprang die Stadt Graz ein und finanzierte einen Notbetrieb bis Jahresende. Vor allem, um die Banhate-App am Leben zu halten. Über diese Plattform für angebliche Hasspostings gingen laut Betreiber in den Jahren 2023 und 2024 rund 7.600 Meldungen ein. Etwa 3.000 davon wurden an Staatsanwaltschaften weitergeleitet. Scharfe Kritik an der Förderung durch die Bundesregierung kommt von der FPÖ. Generalsekretär Michael Schnedlitz spricht wörtlich von einer mit Steuergeld finanzierten Denunziantenplattform. Während in sozialen Bereichen gespart werde, halte die SPÖ ihr politisches Vorfeld künstlich am Leben. Wörtlich kritisiert Schnedlitz: Die Hilfe für all jene, die massiv unter der Teuerung leiden, steht bei den Sozialisten nicht an vorderer Stelle. Am Samstag überfiel die US-Armee das südamerikanische Venezuela und entführte dessen Präsidenten Nicolas Maduro. Washington wirft dem Politiker vor, Kopf einer Drogenbande mit dem Namen Kartell der Sonne zu sein. Mittlerweile nahm das US-Justizministerium diese Beschuldigung zurück. Dennoch bleibt Maduro in New York in Gefangenschaft. International löste der Überfall unterschiedliche Reaktionen aus. Die EU-Kommission und die deutsche Bundesregierung äußerten sich zurückhaltend. Der Fall, so hieß es aus Berlin, sei noch nicht abschließend beurteilt worden. Russland sprach dagegen von einer bewaffneten Aggression. Gleichzeitig wurden in Moskau Stimmen laut, die Venezuelas Armee als unfähig und korrupt bezeichneten. Vor der UNO in New York machte US-Botschafter Michael Waltz dagegen deutlich, worum es der Regierung von Donald Trump wirklich geht. Um die Kontrolle Südamerikas.
This is the Western Hemisphere.
Dies ist die westliche Hemisphäre. Hier leben wir. Und wir werden nicht zulassen, dass die westliche Hemisphäre als Operationsbasis für die Gegner, Wettbewerber und Rivalen der Vereinigten Staaten genutzt wird.
Die US-Gesundheitsbehörde hat den Kinderimpfplan deutlich zusammengestrichen. Künftig werden in den USA nur noch Impfungen gegen 11 besonders schwere Krankheiten allgemein empfohlen. Zuvor waren es bis zu 17. Die Änderung gilt ab sofort und geht auf eine Überprüfung zurück, die Präsident Donald Trump angeordnet hatte. Das Ergebnis: Die USA waren im internationalen Vergleich ein Ausreißer mit besonders vielen Impfempfehlungen, aber ohne bessere Impfquoten. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. begründet den Schritt damit, verlorenes Vertrauen nach der sogenannten Corona-Pandemie wiederherzustellen. Unterstützung kommt aus Europa. Die österreichische Ärztin Maria Hubmann-Mock begrüßt den Kurswechsel. Gegenüber auf 1 sagte sie wörtlich: Dies ist ein großer Schritt zur Reduktion der chronischen Erkrankungen bei Kindern in den USA. So sah es am Dienstagmittag im Brandenburger Landtag aus. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hatte zur Pressekonferenz geladen. Journalisten waren da, doch die Stühle der Gastgeber blieben leer. Der Grund: Rund eine Stunde zuvor hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke die Koalition seiner SPD mit dem BSW aufgekündigt. Der Bruch kam nicht überraschend. Seit Monaten herrschte Dauerstreit. Am Ende traten gleich 3 BSW-Abgeordnete aus ihrer Fraktion aus. Darunter Finanzminister Robert Krumbach und Landtagsvizepräsident Julien Grun. Beide wechselten zur SPD-Fraktion. Doch das Ende der Koalition reicht über Brandenburg hinaus. Es kommt zu Beginn eines Jahres mit 5 Landtagswahlen. Und es markiert eine politische Weichenstellung. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sagt: Die Altparteien wollen das BSW nicht mehr in ihr Kartell integrieren. Auch SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann machte klar: Es geht um mehr als Landespolitik.
Darüber hinaus hat die Ankündigung auch des Bundes-BSW, künftig keine Regierung mehr zu bilden, um AfD-Regierungen zu verhindern, durchaus innerhalb der Partei der SPD Brandenburg eine große Unruhe ausgelöst und zu sehr, sehr kritischen Nachfragen und kritischen Blick auf diese Koalition, genauso wie zumindest missverständliche Postings von BSW-Abgeordneten auf X oder auch solche Aktionen wie die Einladung des russischen Botschafters in den Landtag. Auch die von Herrn Krumbach zitierte Bezeichnung von Bundestagsabgeordneten als Demokratieverächtern fällt in diese Kategorie.
Tatsächlich hatten sich auf dem letzten BSW-Bundesparteitag Kräfte durchgesetzt, die Koalitionen mit Altparteien kritisch sehen. Zudem schlossen mehrere BSW-Vertreter auch gegenüber auf 1 eine vorsichtige Annäherung an die AfD nicht mehr aus. Auch etablierte Medien greifen dieses Szenario auf. So fragte der Bild-Reporter Michael Sauerbier bei der SPD-Pressekonferenz, ob der Koalitionsbruch eine Gelegenheit sei, AfD und BSW als Hufeisen darzustellen, also als 2 Seiten derselben Medaille. Eine Antwort bekam er nicht. Doch gilt diese Entwicklung wirklich für Brandenburg? Oder hat das BSW hier schlicht einen Machtkampf verloren? Im RBB klang die Landesvorsitzende Friederike Bender jedenfalls empört über das Ende der Regierungsbeteiligung.
Es ist ein bitterer Tag für die Demokratie hier im Land Brandenburg. Hier haben wir es mit einem orchestrierten Vorgehen zu tun, eine gewählte Koalition abzusägen. Schlicht und ergreifend ist das Verrat am Wähler in Brandenburg, was hier geschehen ist.
Wie bewertet die AfD das Ende der SPD-BSW-Koalition? Und gibt es Perspektiven für eine Zusammenarbeit mit der Wagenknecht-Partei? Dazu jetzt unser Interview des Tages mit AfD-Fraktionschef Christoph Berndt.
Ich kann sprechen mit Christoph Berndt, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD im Brandenburger Landtag. Und es wird ein Gespräch, von dem wir, glaube ich, seit spätestens 8 Wochen wussten, dass wir es irgendwann mal führen werden, aber natürlich nicht genau an welchem Tag. Heute hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke die Koalition aufgekündigt mit dem BSW. Und ich hatte so in den letzten Wochen, aber insbesondere in den letzten beiden Tagen den Eindruck, das sind zwei Parteien, die nicht mehr miteinander wollen, aber die wollen, dass der jeweils andere den Schlussstrich zieht. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, das war so. Das war so ein absurdes Ballett, was die da aufgeführt haben. Jeder hat irgendwie ein Treuebekenntnis abgeliefert und dann irgendeine Bedingung gestellt, die der andere erfüllen soll. Keiner wollte schuld am Zerfall der Koalition sein. Und das ist bemerkenswert, weil es ja spätestens seit November klar war, dass diese Koalition am Ende ist. Und wenn dann diese beiden Parteien nicht den Kraft und den Mut haben, so eine kleine Entscheidung zu treffen, wie eine kleine Koalition in Brandenburg zu beenden, wie sollen die dann die großen und wichtigen Entscheidungen in diesem Land treffen können? Also das war blamabel bis zuletzt.
Wir haben jetzt eine etwas eigenartige Situation. Die SPD ist im Moment jedenfalls in einer Minderheitsregierung, wobei sie deutlich sagt, dass sie mit der CDU eine Koalition eingehen will. Woidke erklärte, alle seine Minister bleiben am Amt, also auch diejenigen, die beiden Verbliebenen des BSW, sicherlich erstmal für einen Übergang. Und die SPD hat nun auch noch eine zweite BSW-Abgeordnete, die auch noch Landtagsvizepräsidentin ist, auch aufgenommen. Wie würden Sie denn die Situation aktuell beschreiben? Ist das überhaupt eine Regierung? Ist das ein Zerfalls- und Übergangskabinett?
Naja, das ist ein Zerfallskabinett und das ist eine Verfälschung des Wählerwillens. Das wollen wir nochmal klarstellen. Bei den Landtagswahlen vom 22. September 2024 haben SPD und CDU, die Altparteien, keine Mehrheit mehr bekommen. Die haben genau die Hälfte der Sitze gehabt, AfD und BSW die andere Hälfte. Und wenn jetzt das BSW zerfällt, können wir nochmal sprechen, aus welchen Gründen es wirklich dazu kommt. Und die SPD sammelt jede Menge von BSW-Abgeordneten ein, dann bekommt sie eine Stärke im Parlament, die ihr der Wähler in den Wahlen nicht gegeben hat. Hier werden wirklich die Stimmenverhältnisse verzerrt. Ganz abgesehen davon, dass mittlerweile ja die letzten Sonntagsfragen vom Dezember 25 gezeigt haben, dass ohnehin die Wähler Änderungen wollen, die AfD viel stärker sehen wollen, das BSW viel schwächer sehen. Und wenn man es ernst meint mit der Demokratie, kann man in der Lage eigentlich nur Neuwahlen fordern. Und das tun wir.
Kommen wir gleich zu den Neuwahlen. Aber Sie hatten es angesprochen, die SPD hat jetzt zwei bisherige Mitglieder der BSW-Fraktion übernommen. Robert Krumbach, den Finanzminister, der es erstmal auch bleiben soll, und Julien Grohn, die Landtagsvizepräsidentin. Es gibt dann noch einen weiteren, der parteilos, aber wohl, nein, ich glaube auch ausgetreten ist aus der Fraktion. Und die SPD hat heute ist am Dienstag, während wir dieses Interview führen, auch das Angebot gemacht, weitere BSW-Abgeordnete zu übernehmen. Darauf haben Sie angespielt. Ich frage mal andersrum, sind Sie vielleicht auch an ein paar Leuten, zum Beispiel Jan Hornhoff, interessiert?
Na, wir sind im Kontakt mit BSW-Mitgliedern, mit dem einen oder anderen und sprechen da auch. Aber so ein Wechsel von einer Fraktion in die andere hat immer das Problematische, dass es, was ich vorhin sagte, den Wählerwillen verfälscht und verzerrt. Gut, wir hatten in der Vergangenheit diesen Wechsel. Philipp Zeschmann von den Freien Wählern ist zu uns gekommen, den haben wir dann auch aufgenommen. Aber in der Lage, in der wir jetzt sind, wäre es sauberer auf alle Fälle, Neuwahlen zu machen und nicht zu versuchen, irgendwie gegenseitig sich da Abgeordnete abzujagen.
Sie haben den Eindruck, dass die SPD jetzt versucht, eine Leiche zu fleddern, die ja zumindest noch keine Leiche ist?
Ja, aber man muss sagen, das liegt in erster Linie am BSW. Das BSW zerfällt einfach. Und ich denke, der tiefere Grund dafür, dass das BSW so auseinanderbricht, ist der, dass die in einem Konflikt sind, der unvermeidlich ist. Sind angetreten mit dem Versprechen, wir ändern etwas. Wir sind keine Altpartei. In der Migrationspolitik, in der Bildungspolitik, in der Wirtschaftspolitik wollten die Dinge anders machen. Und dann sind sie Mehrheitsbeschaffer für die SPD geworden und mussten von Mal zu Mal ihre eigenen Überzeugungen vergessen und gegen ihre eigenen Überzeugungen stimmen. Und das funktioniert bei einer Partei, die nicht so kadermäßig groß geworden ist wie SPD oder CDU, eben nur begrenzt. Das hat ein Jahr funktioniert und dann haben es Abgeordnete nicht mehr ausgehalten und wollten sich eben dann doch freischwimmen. Zumal ja auch das für das BSW, diese Koalition in Brandenburg und Thüringen verheerend war. Die Umfragen sehen schlecht aus und dass das BSW nicht mehr im Bundestag ist, liegt nicht nur an möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Wahlen, sondern auch genau an diesen Koalitionen und an diesem Aufgeben der eigenen Position. Das ist der Grund, warum das BSW sozusagen seine Zukunft verspielt hat. Und das BSW hat nicht die Kraft gehabt, diese Koalition aus eigener Entscheidung zu beenden, mussten sich noch von Dietmar Woidke rausschmeißen lassen. Damit ist es leider so, muss man sagen, egal wie sympathisch der eine oder andere ist, egal wie gut der Kontakt mit dem einen oder anderen ist, das BSW ist keine Kraft, auf die wir setzen können, wenn wir in Deutschland was ändern wollen.
Wollen wir vielleicht nochmal zur Analyse des BSW und auch zu möglichen Überschneidungen kommen, zu Ihrer Forderung nach Neuwahlen. Wenn wir uns die Umfragen, die letzten sind vom Dezember, also sie bilden noch nicht die jetzigen Ereignisse ab, ansehen, dann würde die SPD massiv verlieren in Neuwahlen. Sie hat auch bereits Neuwahlen ausgeschlossen. Das BSW kann daran auch kein Interesse haben. Und die CDU so richtig auch nicht, weil dann müsste sie sich von der Linken tolerieren lassen. Also mit welchem Gedanken gehen Sie in diese Forderung nach Neuwahlen, dass es tatsächlich Neuwahlen gibt oder dass die Regierung sich ein weiteres Mal blamiert?
Wir fordern Neuwahlen, weil wenn man Demokratie für mehr als ein Lippenbekenntnis hält, dann ist in dieser Lage, bei diesem Zerfall des BSW, bei dieser offenkundigen Verfälschung des Wählerwillens, Neuwahl die einzige Lösung. Wir sind Realisten, wir wissen, dass Abgeordnete eben nicht nur dem Wähler und dem Wohl des Landes verpflichtet sind, sondern auch ihre eigenen Interessen haben und dass natürlich bei Parteien und Fraktionen, die in den Umfragen schlecht dastehen und die fürchten müssen, ihre Mandate und Posten zu verlieren, die Bereitschaft zu Neuwahlen nicht groß ist. Dennoch fordern wir sie.
Es ist immer schwierig, eine andere Partei und deren Innenleben zu kommentieren oder zu analysieren. Aber natürlich, Sie kennen das BSW auf so 10 Meter Abstand, schätze ich mal so etwa die Entfernung im Plenarsaal. Man könnte eventuell 3 Gründe erkennen, die zu dem jetzigen Ergebnis geführt haben. Einerseits den Zustand der Koalition und des BSW, Sie haben ihn eben geschildert. Aber natürlich auch die, ich will nicht sagen Niederlage, aber zumindest der Nichtsieg, den dieser Regierungskurs auf dem letzten BSW-Bundesparteitag bekommen hat. Und auch die Notwendigkeit, jetzt in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern in die Parlamente zu kommen. Und dafür sind die Regierungsbeteiligungen in Thüringen, bislang in Brandenburg, natürlich eine große Hypothek. Was glauben Sie, hat am Ende den Ausschlag gegeben?
Das kann ich nicht sagen. Aber es ist natürlich klar, aus parteitaktischer Sicht sind, ich sag's nochmal, diese Regierungsbeteiligungen in Sachsen und Thüringen verheerend. Weil der Wähler wollte, dass sich was ändert und dann macht das BSW mit der CDU in Thüringen, mit der SPD in Brandenburg eine Politik, damit sich nichts ändert. Das kann nicht gut gehen. Und das ist, glaube ich, der tiefere Grund, warum es mit dem BSW bergab geht. Und ich sehe auch nicht, dass da irgendwo die Kraft ist, wirklich entschieden, was anderes zu machen. Wir haben ja darüber gesprochen. Sie hatten ja nicht mal die Kraft, eine offenkundig kaputte Koalition hier in Brandenburg aus eigener Entscheidung zu beenden und mussten sich von Dietmar Woidke rauswerfen lassen. Es tut mir wirklich leid, aber das ist einfach schwach.
Das BSW hat, ich glaube, am Montag eine Erklärung veröffentlicht, Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzender und die beiden Bundesvorsitzenden. Und da wurden 3 Punkte genannt, die man jetzt parlamentarisch angehen will. Ich glaube, es wurden 4 oder 5 genannt, aber ich nenne mal 3. Einerseits die Überprüfung des Verfassungstreuecheck ist quasi eine Lex AfD, um AfD-Anhänger aus dem öffentlichen Dienst rauszudrängen. Zweitens eine Überprüfung oder eine stärkere Wert auf den Beutelsbacher Konsens zu legen in den Schulen. Dritter habe ich jetzt vergessen.
Amnestie-Corona-Gesetz,
genau. Ist das ein verstecktes Angebot an Sie?
Naja, wenn es das wäre, es würde ja nicht helfen. Wir haben ja gemeinsam mit dem Rest des BSW keine Mehrheit. Da bräuchte man eine CDU, die wirklich ernsthaft auch Dinge ändern will. Aber das will die nicht. Die CDU ist eine Altpartei und wird natürlich eher mit der SPD zusammengehen als mit uns. Es ist einfach so, dass es eine große Schnittmenge gab zwischen BSW und SPD. Das war so, deswegen ist ja das BSW auch mit einem respektablen Ergebnis in diesen Landtag gewählt worden. Es gab ja viele Punkte, die die Wähler angesprochen haben, die sich weitgehend decken mit dem, was wir gefordert haben. Und das BSW hat davon profitiert, dass es nicht so stigmatisiert war, so abgestempelt war wie wir. Hat sich der Wähler gedacht, sind nicht so radikal, sind nicht so eine Rechtsextremisten, wollen auch, dass sich was ändert, wähle ich die mal. Also diese Überschneidungen, diese Gemeinsamkeiten sind schon da. Das ist jetzt nicht rein taktischer Art, dass das BSW das in seinem Papier geschrieben hat. Aber auf der anderen Seite, in diesem Papier wird auch nochmal gesagt, man möchte an dieser Koalition mit der SPD festhalten. Und ehrlich gesagt, ich begreife das nicht.
Bedauern Sie diese Entwicklung in dem Sinne? Ich könnte mir vorstellen, oder das ist jedenfalls so meine Analyse vieler Wähler, die sagen, wir sind in vielen Punkten mit dem einverstanden, was die AfD sagt, aber wir können aus mentalen Gründen, aus habituellen Gründen einfach eine konservative Partei nicht wählen. Und deshalb sind wir zum BSW gegangen. Bedauern Sie unter diesem Gesichtspunkt, dass Ihnen da etwas abhandengekommen ist, von dem man zumindest am Anfang dachte, es könnte ein potenzieller Partner sein?
Ja, das BSW hat uns Stimmen weggenommen, das ist ja klar. Und man hätte überlegen können, ob es da angesichts der Schnittmengen wirklich Zusammenarbeit gibt. Aber ob ich das bedauere oder nicht, ist egal. Es hat sich herausgestellt, dass das BSW einfach nicht die Kraft hat, nicht die programmatische, die personelle Kraft, nicht die Willenskraft, nicht die Tatkraft, wirkliche Veränderung herbeizuführen. Und ich wiederhole es nochmal, wer nicht mal die Kraft hat, eine zerrüttete Koalition durch eigenen Entschluss zu beenden, der hat schon lange nicht die Kraft, die notwendigen Änderungen in der Migrationspolitik oder in der Wirtschaftspolitik, Energiewende und dergleichen oder in der Bildungspolitik zu vollziehen. Es ist leider so. Das BSW, so sympathisch viele von den Abgeordneten sind, das BSW ist keine Kraft, die uns helfen wird, unser Land in Ordnung zu bringen.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier zu den Nachrichten auf 1.